Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben und wovon? Ich bin Malte Heine, Hauptgeschäftsführer der Handelskammer und habe heute einen wirklich besonderen Gast bei uns. Wir sprechen über Krisenszenarien, die veränderte sicherheitspolitische Lage und warum Resilienz gerade hier in Hamburg so wichtig ist. Wie bereitet sich eine Metropole wie Hamburg auf den potenziellen Ernstfall vor? Wie lassen sich bestimmte Bedrohungsszenarien realitätsnah proben? Wie können auch Unternehmen sich auf diese Betriebsstörungen wie Stromausfälle oder Cyberattacken vorbereiten? Über all das möchte ich heute sprechen, und zwar mit dem Kommandeur des Landeskommandos Hamburg. Er ist Kapitän zur See und in dieser Funktion, Kurt Leonhardz, ist unser wichtigster Ansprechpartner hier in Hamburg für die zivile Verwaltung und die Wirtschaft in der Freien und Hansestadt Hamburg. Und heute auch im Podcast für mich. Ganz herzlich willkommen, lieber Kurt, in unserem Podcast. Freue mich sehr aufs Gespräch. Ja?
Dankeschön, Malte, für die Einladung. Ich bin sehr gerne hier.
Sehr gut. Ja, schön, klasse. Ich meine, du bist schon eine ganze, wie lange jetzt in Hamburg?
Knapp zwei Jahre. Ne?
Genau, aber hast eine lange Marine-Laufbahn als Marineoffizier. Ich glaube, seit 1987 dienst du in der Bundeswehr auf verschiedenen Fregatten unterwegs. Ja, das ist ja auch ein beliebtes Thema aktuell. Und sozusagen, was kannst du ja mal ein bisschen unsere Hörerinnen und Hörer mitnehmen, was so die eindrucksvollsten Erlebnisse in deiner Laufbahn waren? Ganz, ganz kurz zum Beispiel.
Ja, also zuerst mal ist es eine ganz normale Laufbahn eines Berufsoffiziers, die gar nichts Besonderes ist. Das bedeutet aber auch bei uns, dass man 20, 22 Mal versetzt wird, alle zwei Jahre. Es gibt so ein paar Konstanten.
Aber in Hamburg glaubst du noch ein bisschen länger.
Ja, da bleibe ich noch ein bisschen länger jetzt. Ja, ja. Aber es gibt so ein paar Konstanten. Und die eigentliche Konstante im Offizierberuf ist das Thema Führen. Mhm. Ja? Und das macht man in verschiedenen an verschiedenen Orten, in verschiedenen Verwendungen, wie wir das nennen. Mhm. Ja, und ganz zentral waren natürlich für mich die 13 Jahre, die ich zur See gefahren bin und vor allen Dingen halt die Zeit als Kommandant der Fregatte Köln und der Fregatte Niedersachsen. Ich war 3,5 Jahre Kommandant, war in vielen Einsätzen am Horn von Afrika, Antipiraterieoperation, Waffenembargo der UN, Embargo der EU vor der Küste Ex-Jugoslawiens. Mhm. Gehöre also zu der Generation in der Bundeswehr, die ganzen Einsätze so von 1995 bis 2015 bestückt haben auf maritimer Seite. Mhm. Ja, und dann wechselt man immer zwischen diesen Verwendungen auf Kampfeinheiten und macht andere Dinge. Ich war zweimal Referent im Verteidigungsministerium. Aber das Prägende ist eigentlich dieses Thema Führen als Kernaufgabe des Berufsoffiziers.
Und das ist ja nicht spannend, das Thema Führung. Gell? Wenn du hast ja auch viele Schnittpunkte. Was bedeutet Führung für dich in der Bundeswehr? Und wenn du es auch vergleichst mit anderen Institutionen aus der Wirtschaft, Zivilgesellschaft, wie blickst du da auf das Thema Führung? Gell?
Also zunächst mal glaube ich, dass sich Führen im Militärischen und im Zivilen gar nicht so sehr unterscheidet. Man muss jetzt natürlich eine Vergleichbarkeit herstellen. Die Bundeswehr ist eine große Organisation. Mhm. Wenn man sie mit anderen großen Organisationen vergleicht, glaube ich, gibt es da sehr viel Parallelen. Mhm. Das können sich Menschen, die nicht beim Militär sind, oft gar nicht so vorstellen. Ich durfte aber auch mehrmals Praktika machen in der freien Wirtschaft, auch im Medienbereich, und habe immer gedacht, Mensch, okay, bestimmte Dinge werden hier noch eindeutiger gesagt als beim Militär. Man merkt ja schon, wenn man Praktika macht, dass es auch Abhängigkeiten gibt in Betrieben. Abhängigkeiten können auch ein bestimmtes Verhalten hervorbringen. Mhm. Ja? Das will ich überhaupt nicht werten, aber das war so für mich damals wahrnehmbar. Für mich ist Führen halt hat so ein paar Perspektiven. Ich glaube, dass Menschen in Gruppen geführt werden wollen. Dass Menschen sich vor allen Dingen aufregen, wenn sie eine Führungserwartung haben und der Führende führt nicht. Ich glaube, dass ein Kernpunkt jetzt nicht nur vorbildliches Verhalten und authentisches Verhalten ist, sondern ein Kernpunkt ist, das Verhältnis von Distanz und Nähe des Vorgesetzten zu seinen Leuten. Mhm. wenn dieses Verhältnis in einer Schieflage ist, also eine Nähe, die zu groß empfunden wird, ist das nicht gut für das Führungsergebnis. Wenn der Abstand zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Soldatinnen und Soldaten zu hoch ist, ist das nicht gut für das Führungsergebnis. Das eine ist so Verbrüderung, wir sind alle gleich. Und das andere ist halt Abgehobenheit und Arroganz. Der Führende muss vor allen Dingen eins, mehr arbeiten als die, die er führt.
Und die Verantwortung übernehmen.
Und dafür die Verantwortung übernehmen. Ja. Und da, glaube ich, gibt es ganz viele Parallelen zwischen großen Organisationen und auch militärischen Organisationen.
Ja, spannend. Und
vielleicht glaube, noch ein Unterschied, wenn ich das sagen darf. Ich glaube, es gibt einen Unterschied. Ich kann mir kaum einen anderen Beruf vorstellen, in dem so systematisch Führung ausgebildet wird wie beim Militär. Weil das einfach auch ein sehr teures Unterfangen ist, ja. Und das kann, glaube ich, so viel Zeit darauf zu verwenden, glaube ich, ist in der freien Wirtschaft schwer vorstellbar. Aber der Offizieranwärter bekommt ja vom ersten Tag an gesagt, so, jetzt führen Sie mal die Gruppe zum Essen. Ja, das ist der kleinste Auftrag. Und dann wird das ja, dann ist man Offizieranwärter vom Dienst und so weiter. Und dann auf einmal steht man mit 21 vor 400 Leuten und so weiter. Das wird ja ganz systematisch durch das gesamte Dienstleben durchgeführt mit Offizierausbildung, mit Stabsoffizierausbildung, mit Admiralstabsausbildung. Ich bin im jugendlichen Alter von 48 Jahren nochmal zum NATO Defense College nach Rom für 6 Monate geschickt worden, nur um das Thema Führen, Leadership dort zu machen. Also ich glaube, das ist eine etwas Uniques beim Militär, dass wir unglaublich viel auch zeitlich in das Thema Führungsausbildung investieren.
Ja, spannend. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt in der Wirtschaft, dass man eben genau guckt, führen und sozusagen auch immer die vom Sinn zu überzeugen, der sich bei der Bundeswehr auch stark ausgeprägt ist. Jetzt bist du seit 2 Jahren in Hamburg. Ja? Hat Hamburg eine besondere Bedeutung für dich? Wir sind ja ein bisschen lokalpatriotisch hier unterwegs. Persönlich oder beruflich, wie sieht's aus? Wie das
wird? Ja, also Hamburg hat es mir jetzt erstmal ganz leicht gemacht, sich hier wohlzufühlen. Das meine ich jetzt erstmal aus beruflicher, dienstlicher Sicht, weil Hamburg ja dadurch gekennzeichnet ist, dass erstens in dieser schönen Stadt alles relativ nah beieinander ist. Es ist eben kein Flächenstaat. Das bedeutet halt auch, die Verantwortlichen in bestimmten Positionen kennen sich alle sehr schnell. Ja, man hat also sehr schnell kurze Drähte. Man merkt sehr schnell, mit wem man sehr gut zielgerichtet arbeiten kann. Man merkt auch sehr schnell, wo es ein bisschen anstrengender wird. Das ist etwas Besonderes dabei.
Ich hab natürlich den Impuls nachzufragen, mit wem es ein bisschen anstrengender ist.
Ja, ich erspare dir die Frage. Ja, erzähle ich dir jetzt erstenfalls. Nee. Von daher ist das etwas Besonderes. Das Eigentliche, was ich hier gelernt habe, ist, Hamburg hat einen Wohlstand, größtes Pro-Kopf-Einkommen, habe ich gelernt, mehr als Bayern. Und Hamburg hat ein Bewusstsein dafür, dass es über einen Wohlstand verfügt. Und dieses Bewusstsein, wir haben hier ganz viel zu verlieren, führt dazu, dass man diesen Wohlstand auch schützen, garantieren und absichern will. Und dadurch wird es mir relativ leicht gemacht, über Sicherheitslage, sicherheitspolitische Lage, Bedrohungslage zu sprechen, weil die Verantwortlichen in Hamburg ein Interesse daran haben, diesen Wohlstand zu halten, weil es ihnen bewusst ist, dass man für Wohlstand halten immer etwas tun muss.
Spannende Überleitung auch, können wir da drauf zu sprechen, sozusagen, was man tun muss und wie das ausgeprägt ist und was Hamburg vielleicht auch da für eine besonders exponierte Lage hat. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen erläutern, was das Landeskommando Hamburg ist und macht, was der Auftrag ist, was der Operationsplan Deutschland ist, und dass wir mal gucken, also das klingt natürlich irgendwie auch bedrohlich. Wir sehen das sozusagen einmal so ein bisschen das Lagebild noch zu beurteilen, warum Operationsplan Deutschland notwendig ist und warum Hamburg, welche Rolle Hamburg spielt, was in Hamburg mit natürlich irgendwie Hafen und Industriegebiet und so, sozusagen auch dann so, so wichtig ist. Aber wie stellt sich wirklich die Sicherheitslage dar? Also was sieht man? Wir haben viele Drohnen und dann Leipzig mit Sprengstoff und hybride Attacken und so. Wie hat sich das entwickelt seit 2022 im Angriff auf die Ukraine? Und wie guckt ihr da drauf?
Ja, also wir schauen da halt auf drei Länder vor allen Dingen. Das eine ist China. China hat mittlerweile die größte Marine in der Welt, hat einen ganz klaren Zielkatalog, was sie erreichen wollen, auch Vormacht im pazifischen Raum. Zeigt immer mehr, welche Ziele sie da hat, ist sehr stark in Afrika unterwegs und so weiter. Und das führt dazu, dass halt das zweite Land, auf das wir blicken, ist Amerika, sagt, liebes Europa, wir schwenken den Blick zu Asien, Pivot to Asia, völlig losgelöst von Präsident Trump. Das hat Obama schon gesagt. Liebes Europa, ihr müsst zukünftig die europäischen Probleme alleine lösen. Wir haben ein strategisches Thema im Pazifischen Ozean. Und deshalb widmen wir uns diesem Bereich zu. Ihr müsst selbstständiger werden. Und das Dritte ist natürlich Russland. Russland hat auf Kriegswirtschaft umgestellt. Russland rüstet enorm. 50% gehen davon in den Ukraine-Krieg, die anderen 50% ins Depot. Die Depots wachsen an. Russland sagt, die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts war halt nicht der Überfall der Wehrmacht, sondern war der Untergang der Sowjetunion als Weltpower. Und diesen Bedeutungsverlust und das Streben nach diesem Russland ist wieder eine Superpower, führt dazu, dass wir sagen, ab 2029 wird Russland so weit hochgerüstet haben, dass sie in der Lage sind, den Westen anzugreifen. Und diesen Westen angreifen, das muss jetzt nicht bedeuten, dass das flächendeckend passiert, sondern es kann gut sein, dass Russland da viel smarter vorgehen will. Wir wissen, dass der amerikanische Chef des Geheimdienstes jetzt in Moskau war.
Ich wollte gerade sagen, wir sind jetzt hier im Sommer 26. Haben wir noch so lange Zeit.
Ja, das ist das wissen wir nicht genau. Die Bundeswehr hat bis jetzt immer gesagt, wir müssen damit rechnen, dass bis 2029 Russland in der Lage ist, zum Beispiel ein kleines Land in der NATO anzugreifen. Im Sinne, die russischen Bürger in Estland haben Russland um Hilfe gebeten. Wir sind nicht hier, um die NATO anzugreifen, sondern wir wollen nur russische Bürger in Estland schützen, um dadurch natürlich den Spaltpilz in die NATO zu treiben, um dadurch zu erreichen, dass die NATO nicht den Artikel 5 ausruft, Bündnisfall, sodass die Schwäche der NATO, die Uneinigkeit der NATO offenbar wird. Und das könnte dann natürlich, wenn diese Schwäche offenbar würde, könnte das ein Anlass sein, dass China sagt, so, die Straße von Taiwan, die werden wir in den 20er Jahren dieses Jahrhunderts lösen. Das haben sie offiziell gesagt. Und dieser Zeitpunkt ist jetzt da, wo die NATO besonders schwach aussieht. Und dem will die NATO natürlich entgegenwirken, indem man sagt, jedes Land der NATO muss sich auf Dinge vorbereiten. Und wenn wir den Eindruck haben, dass Russland kurz davor ist, ein NATO-Land anzugreifen, dann werden wir massiv Truppen verlagern aus dem Westen des NATO-Gebiets an die Ostflanke.
Und das ist der Operationsplan Deutschland, weil Deutschland dann eben Drehscheibe wäre.
Genau. Und dann müssen halt bis zu 800.000 Soldaten der NATO über viele Monate marschieren Richtung Baltikum. Und das geht halt nur, wenn sie durch dieses Transitland Deutschland gehen. Und das muss organisiert werden, damit es funktioniert. Es wird organisiert durch den Operationsplan Deutschland. Und dann hat jedes Bundesland da eine andere Aufgabe. Und die Aufgabe des Landeskommandos Hamburg ist es, dem Senat Hamburg als Gesprächspartner zu dienen, was dieser Aufmarsch der NATO-Streitkräfte für Hamburg bedeutet. Im Gegensatz zu Baden-Württemberg, zu Rheinland-Pfalz oder zu Thüringen.
Ja, und wenn wir das dann sehen, aber dann kommen wir quasi. Operationsplan Deutschland heißt, es gibt eine Bedrohung da im Osten und das muss militärisch organisiert werden. Bundeswehr wäre da. Wir beobachten ja auch aus Sicht der Wirtschaft Sabotageakte, Cyberattacken, hybride Attacken. Da brennt mal wieder eine Böschung an der Bahn. Man weiß es nicht genau, was ist. Und dann gibt es da einen Drohnenüberflug und irgendwie große Verunsicherung da. Es fährt irgendwie ein Schiff gegen die Brücke oder eine Ostsee, ein Kabel geht kaputt. Das sind ja ganz, ganz viele Sachen, um erstmal in so einen Kontext. Das heißt also Verunsicherung, hybride Bedrohungslagen, die kommen. Für die Wirtschaft natürlich ganz, ganz besonders. Wie guckt ihr als Landeskommando auf Hamburg? Wie sehr ist Hamburg im Fokus? Hafen, größtes Industriegebiet Deutschlands, zusammenhängt, sehr breit aufgestellt. Was ist da sozusagen eure Einschätzung?
Ja, also zuerst mal würde ich sagen, wir bezeichnen das immer so, Deutschland ist nicht im Krieg, aber wir sind eben auch nicht mehr im Frieden. Und diese ganzen hybriden Attacken, die du schon aufgezählt hast, die sind eben da. Im Jahre 2024 gab es über 16 hybride Attacken in Deutschland. 2024, Anschlagspläne auf den CEO von Rheinmetall. Von der Firma Diehl ist eine Halle in Brand geraten in Berlin. Das waren alles Anschläge. Trinkwasser, Kontamination. Nation in Köln waren, Luftwaffenkaserne dort, wo die Bundesregierung ihre Flugbereitschaft hat. Die unmittelbar vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg und der Bundestagswahl gab es Low-Cost-Agents, die Verbrennerauspuffe mit Bauschaum flächenweit in Deutschland verstopft haben und dann Aufkleber mit grünen Inhalten verteilt haben, werde grüner und so weiter, weil sie die Grüne Partei diskreditieren wollten vor der Bundestagswahl, vor der Bürgerschaftswahl.
Desinfektion.
Das findet also alles statt. Und Anfang des Monats, vor 3 Wochen, 3 Drohnen auf dem Leipziger Flughafen. Eine hatte militärischen Sprengstoff. Das ist das 2. Inzident bei DHL in Leipzig. Vor 1,5 Jahren gab es schon mal eins. Also das heißt, die hybriden Attacken finden statt. Und wenn du jetzt nach Hamburg fragst, dann schaue ich auf Hamburg so. Dieses Thema Sicherheitslage und Operationsplan Deutschland ist eine Medaille mit 2 Seiten. Das eine ist, welche Rolle spielt Hamburg im Operationsplan Deutschland quasi beim Aufmarsch der Streitkräfte? Und die andere Seite ist, wie eignet sich das Bundesland Hamburg für hybride Attacken? Und da würde ich mal so formulieren, in Flächenländern, die eignen sich natürlich für Kolonnenfahrten und so weiter ganz besonders. Aber ein Stadtstaat, wo so viel Industrie und so viel Wirtschaft, der Hafen, der Flughafen in einer Stadt versammelt sind, ist natürlich das ideale Ziel für hybride Aktionen. Und deshalb sehen wir jetzt schon Drohnen, Aktion in Hamburg. Deshalb müssen wir uns fragen, warum brennt eigentlich ein LKW von einem russischen Fahrer gesteuert immer unter einer S-Bahn-Unterführung und nicht auf dem Parkplatz? Mhm. Ja. Ist Hamburg ein ideales Ziel für hybride Attacken? Und da sage ich ja. Meine Einschätzung ist, dass sich ein Stadtstaat aus der Sicht dafür mehr eignet, sozusagen, als ein Flächenstaat. Ja, und deshalb, glaube ich, müssen wir uns darauf vorbereiten, dass diese Dinge zunehmen in Hamburg.
Und das ist natürlich genau sozusagen mittendrin auch hier im Thema. Militärische Logistik hat natürlich dann im Krisenfall Vorrang, ja, so, aber diese hybriden Sachen, wir haben es auch in Berlin gesehen, Anfang des Jahres, das ist ja im Prinzip, der Strom war weg, weil es ein Terroranschlag, und das ist ja im Prinzip für ein Unternehmen auch egal, warum sozusagen der Strom weg ist, aber er ist nicht da. Und insofern würde ich gerne nochmal so ein bisschen, ihr bereitet euch vor, ihr übt, ihr habt die Red Storm, Alpha, Bravo und jetzt Charlie-Reihe mit dabei. Was verbirgt sich dahinter? Es wird ja im September auch wieder wahrscheinlich das Stadtbild prägend hier in Hamburg.
Also die Red Storm Übungsserie ist einmal die Antwort auf die Frage, nützt es, wenn wir Pläne machen? Mhm. Reicht das aus? Mhm. Antwort nee, man muss Pläne üben. Man muss in die Praxis gehen, um wirkliche Erfahrung zu machen. Das ist das eine. Und das andere, die Red Storm Übungen sind zivil-militärische Awareness-Übungen. Ja? Also wir können die Dinge, die wir bei Red Storm als mit unseren Soldatinnen und Soldaten üben, auch auf dem Truppenübungsplatz in Munster üben. Ja, da kann man Kolonnenfahrten üben und da kann man Drohnenabwehr üben. Das geht auch alles auf dem Truppenübungsplatz.
Da musste ich auch früher.
Aber hier in unserem Stadtstaat in Hamburg ist das Ziel, ja, ein Bewusstsein zu schaffen dafür, dass es eine Bedrohungslage gibt und dass wir uns resilienter aufstellen sollten und dass wir uns resilienter aufstellen können. Dass wir da sehr viel machen können. Deshalb ist das für mich was ganz Entscheidendes, dass unsere Red Storm Übungen zivil-militärische Awareness-Übungen sind. Ja? Und letztes Jahr haben wir halt gemerkt, dass die Bevölkerung darauf reagiert und zwar in für uns tatsächlich überraschendem Maße sehr positiv reagiert. Wir hatten sehr viele Unterstützer. Wir hatten Menschen, die nachts um 1 Uhr am Straßenrand standen und wir fuhren da mit 60, 70 Militärfahrzeugen durch die Stadt und sie haben applaudiert. Ja. Soldatinnen und Soldaten berichten mir, dass sie morgens aus der Bäckerei kamen und eine 15-Meter-Schlange da war, weil alle ihre Brötchen fürs Familienfrühstück abholten. Und die Menschen in der Schlange sagten, hier die Soldaten in Flecktarn, geht ihr mal vor. Ihr nehmt an dieser wichtigen Übung teil. Ja? An der Tankstelle hieß es hier, die Soldaten können als erstes bezahlen, die haben keine Zeit heute. Das war für uns wirklich ein ganz wichtiges Zeichen, wie steht die Bevölkerung dazu. Ich glaube schon, so bekomme ich das sehr oft reflektiert, dass viele Menschen in Hamburg sagen, es ist gut, wenn wir unsere Resilienz prüfen und üben und das die Bundeswehr nicht alleine macht.
Und was übt ihr genau? Habt ihr Szenarien jetzt? Also sagt so Alpha, Bravo, Charlie, was steht wirklich an?
Ja, also das, was wir üben, ist, dass wir in Planungskonferenzen uns überlegen, wie können wir Schnittstellen herstellen, Bundeswehr und zivile Welt übt zusammen. Wie können wir das machen bei der Feuerwehr, bei der Polizei? Wie können wir es machen beim Roten Kreuz, beim Johanniter und so weiter? Und vor allen Dingen, wie können wir es machen im Wirtschaftsstandort Hamburg mit der Wirtschaft? Das heißt also,
was zu verlieren hat.
Weil die Wirtschaft für Wohlstand sorgt und Hamburg Wohlstand zu verlieren hat und es ein sehr großes Bewusstsein dafür gibt, wir müssen diesen Wohlstand schützen. Und deshalb bin ich natürlich absolut dankbar, wie die Hamburger Wirtschaft auf dieses Übungsangebot reagiert, wie die Handelskammer mit Redstone Business hier nochmal ein völlig neues Kapitel aufschlägt. Ja? Und die Besonderheit jetzt von Redstone Charlie, jetzt in 4 Wochen, ist halt, dass weniger Soldaten in diesen 3 Tagen unterwegs sind, als Menschen, die in Zivil gekleidet sind oder in Feuerwehruniform, in Malteser-Uniform gekleidet sind, aber vor allen Dingen bei der Wirtschaft sich Gedanken darüber macht, wie können wir resilienter werden, was ist, wenn es heißt, der Strom fällt aus, wie gibt es eigentlich so eine Alarmierungskette in meinem Unternehmen? Habe ich eine Abkömmlichkeitsliste in meinem Unternehmen? Habe ich Vorbereitungen also getroffen?
Wer ist dann weg und muss helfen in der Blaulichtorganisation, ne? Oder zumindest zur Bundeswehr als Reservist?
Ja, und wer ist vielleicht sogar Reservist der Bundeswehr, in der Freiwilligen Feuerwehr und noch im THW, dass diese Doppel- und Dreifach-Assignierung gibt es auch. Nee, aber wir sind halt, das möchte ich wirklich nochmal sagen, wirklich sehr dankbar dafür, wie systematisch die Handelskammer hier Redstone Business aufgestellt hat und ein Angebot gemacht hat an die akkreditierten Firmen. Handwerkskammer möchte ich hier nicht vergessen, unbedingt. Ist ja ganz wichtig. Unternehmensverband Nord ist dabei.
Industrieverband.
Genau.
AGA. Ja, also vielleicht nochmal kurz, vielen Dank. Freuen wir uns drüber, können wir nur zurückgeben, weil ich glaube, diese Redstone Übung ist aber eine wunderbare Plattform, ja, um was zu zeigen, was ist sensibilisiert, Awareness hast du eben gesagt und die Idee war eigentlich eben auch aus der Zusammenarbeit und sagen, die Bundeswehr öffnet sich ja auch stark in die Gesellschaft rein und zwar zur Wirtschaft und der Wirtschaft ist sehr bewusst, was auf dem Spiel steht und erleben Cyberattacken und alles, was damit verbunden ist und dementsprechend ist sozusagen das eigentlich nur die logische Erweiterung, dass man mit auch Plattformen angedockt, Redstone Business, Unternehmen einlädt, sozusagen Krisenvorsorge zu üben. Ja, aber niedrigschwellig und sich Gedanken darüber zu machen. Und ich finde, da ist sozusagen dann der Impuls, sozusagen auch genau der richtige, den wir gerne verlängern. Ne?
Ja, und genau das ist das, was wir uns auch immer gewünscht haben. Dass bei Red Storm die Bundeswehr ein Player ist, aber nur einer von vielen. Mhm. Weil es geht ja um das Thema gesamtstaatliche Verteidigung. Mhm. Und dabei muss man dann berücksichtigen, in einem solchen Verteidigungsszenar ist die Bundeswehr im Baltikum, ist die Bundeswehr in Skandinavien, im Nordatlantik und in der Ostsee. Das heißt, gesamtstaatliche Verteidigung auf dem Territorium der Bundesrepublik Deutschland findet ganz viel ohne Bundeswehr statt, weil die Bundeswehr als erstes ins Baltikum verlegt. Die Bundeswehr wird schneller im Baltikum sein als kanadische Streitkräfte oder portugiesische Streitkräfte, einfach weil wir viel näher dran sind. Das heißt, gesamtstaatliche Verteidigung funktioniert eben nur mit ziviler Beteiligung. Damit sind Sicherheitsorgane gemeint, aber damit ist natürlich auch die Wirtschaft gemeint. Ja? Und deshalb muss die Wirtschaft sich auch in allererster Linie selbst schützen.
Ja, und ich glaube, das ist immer ein wichtiger Punkt. Das ist ja also nochmal diese Deutlichkeit dahinter zu sagen, also die Bundeswehr ist woanders oder beziehungsweise hat auch gar nicht die Möglichkeit, bei hybriden Attacken aus Unternehmen, Cyberattacken jetzt Unternehmen zu schützen. Ja, das ist ja auch gar nicht der Auftrag. Aber wenn der Strom ausfällt, ist natürlich irgendwie Katastrophenschutz, Ländersache, die Innenbehörde und alle Behörden spielen hier dann eine Rolle in diesem Katastrophenschutz. Auch da ist ein Bewusstsein für notwendig. Aber wir sagen Unternehmen auch immer, naja, also im Zweifel muss man sich selbst helfen, ja, und gucken mit seinen Nachbarn und kleine dezentrale Zellen. Es gibt nicht die zentrale Einheit, die alles koordiniert und entscheidet. Das geht gar nicht in so einer Situation, sondern die Resilienz entsteht durch kleine Netzwerke, die sich sozusagen selbst schützen. Und das ist also hoch spannend, wenn man das auch sieht, wie andere Länder, Finnland zum Beispiel, auch mal euer Tipp, sich das anzugucken, damit umgehen. Die haben genau diese dezentrale Zellenstruktur, ja, um mal so einen vielleicht belasteten Begriff zu nehmen, die sich selbst schützen können und das machen. Und das ist wiederum dann eben auch ein wichtiger Beitrag zur gesamtgesellschaftlichen Verteidigungs- und Widerstandsfähigkeit. Ne?
Das kann ich nur unterstützen. Und ich weiß ja auch, dass die Handelskammer eine Reise zu Unternehmen in Finnland gemacht hat. Ich kann das von militärischer Seite nur genauso widerspiegeln. Unmittelbar bevor ich hier Kommandeur wurde, durfte ich noch in der Ostsee einen Manöververband leiten mit 10 Booten aus 8 verschiedenen Ostseeländern. Wenn man sich dann mit Menschen in Litauen oder mit schwedischen Kommandanten, mit finnischen Offizieren, mit Soldaten aus Estland unterhält, da hat natürlich jede Familie zuerst mal ihr Paket zu Hause neben dem Feuerlöcher, wie wir den zu Hause haben, steht da halt auch ein großes Regal mit aufgeladenen Akkus, mit Trinkwasser, mit Nahrung für ein paar Tage, übrigens mit Bargeld, weil das Erste, was ja ausfallen wird bei einem Stromausfall, ist die Cash-Machine, und man kann das Handy nicht mehr aufladen. Ja. Ja? Wir vergessen ja, dass es vor anderthalb Jahren einen großen Stromausfall in Spanien und Portugal gab und dass die Nahrung war noch auf den Märkten in der Stadt vorhanden, aber die Menschen hatten kein Bargeld, um sie zu kaufen. Ja. Da sind uns wirklich die osteuropäischen Länder, mittelosteuropäischen Ländern und die Skandinavier sehr voraus, und das gilt, glaube ich, also fürs Militär gilt es und es gilt auch für die Firmen. Deshalb kann ich nur jeden, der zweifelt, einladen: Macht bitte Urlaub in den schönen baltischen Ländern, in Polen oder in Finnland oder in Schweden.
Da lernt man einiges. Und ich sag mal, oder man fährt mal nach Berlin und spricht mal mit den Unternehmen da. Ja, haben wir auch gemacht, sozusagen, die Anfang des Jahres diesen Stromausfall hatten. Und das sind ja wirklich sehr praktische Probleme. Was passiert auch mit den Lebensmitteln beim Edeka, wenn keine Kühlung mehr funktioniert? Und diese ganzen Fragen, da eben auch sozusagen Hilfe zur Selbsthilfe dann zu machen. Und das ist das Positive der Situation, dass natürlich dann andere Unternehmen ihre entsprechenden Sachen zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, sich so bewusst zu machen, wo sind meine Abhängigkeiten, wo kann ich im Zweifel nochmal jemanden anrufen, der das macht, das ist eigentlich ganz wichtig. Aber der Appell geht auch an die Behörden, das war auch ein Learning aus Berlin, dass die einzelnen Behörden auch dachten, naja, wir haben jetzt ja eine Katastrophenschutzbehörde, die ist zuständig. Ist aber, ich sag mal, selbstverständlich hat jede weitere Behörde die Zuständigkeit für Verkehr, für Arbeit, für Energieversorgung, Trinkwasserversorgung. Die Zuständigkeiten gehen ja weiter in so einem Fall. Und das ist eigentlich auch nochmal wichtig, dass man eben da nicht sagt, es gibt eine zentrale Instanz, Krisenstab gibt es, aber sozusagen die Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten bleiben ja unberührt. Und das ist
ja wichtig, ne? Aber ich kann dazu wirklich sagen, hier in Hamburg erlebe ich da eine große Offenheit der Behörden. Wir stehen im Grundsatz mit allen Behörden, von allen Senatorinnen und Senatoren im Kontakt. Eine große Offenheit, mit der Bundeswehr darüber zu sprechen, sich auszutauschen, gemeinsame Pläne zu machen. Ich möchte mal ein Beispiel nennen. Diejenigen, die in Hamburg sich zuständig fühlen für vulnerable Gruppen, Menschen mit Beeinträchtigung, ältere Menschen und so weiter, die sind ganz früh auf uns zugekommen. Können wir uns mal mit der Bundeswehr unterhalten über Bedrohungslage und so weiter? Was ist vorstellbar? Weil wir haben vulnerable Gruppen. Wenn da der Strom ausfällt, hat das nochmal ganz andere Auswirkungen. Und da kann ich nur sagen, in Hamburg bin ich sehr dankbar dafür, wie groß die Bereitschaft ist, dieses Thema zu setzen.
Gut, dass du das sagst, freut mich auch, dass du das sagst, weil das ist natürlich auch die Anschlussfrage, ne? Man sagt, wir erleben das auch, und sagen, dass es hier sozusagen schon wirklich ein großes Bewusstsein gibt. Die kurzen Wege, die wir angesprochen haben in Hamburg, die machen sich da bezahlt. Ja, ich habe jetzt sozusagen vor allem auch die Erfahrungen quasi aus Berlin mit geschildert, dass irgendwie dann die Zuständigkeiten irgendwie auch dann klar geregelt sein müssen und dass man einfach da vernetzt unterwegs ist und das vorher weiß. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor. So, jetzt ist aber die Frage, du hast angedeutet, Offenheit ist ist da, man bereitet sich vor, man guckt. Wie ist deine Einschätzung? Wie gut wäre Hamburg auf sowas vorbereitet, auf so einen Krisenfall? Ja?
Ich glaube, Hamburg ist wirklich unterwegs. Mhm. Ich glaube, Hamburg wird von Jahr zu Jahr besser. Mhm. Ich kann nur das beurteilen, worüber ich wirklich einen Überblick habe. Und wenn ich nochmal hier dieses Angebot der Red Storm-Übungen anbringen darf, in diesem Jahr sind wir quasi überrollt worden von Anfragen der Beteiligung bei Red Storm Charlie. Im letzten Jahr hatten wir 12 Organisationen, die mit uns zusammengearbeitet haben. In diesem Jahr sind es 60 Organisationen. Mhm. Und dabei sind die 200 Firmen, die mit der Handelskammer zusammenarbeiten, bei Red Storm Business noch nicht drin. Mhm. Ja, sondern 60 Entitäten und so haben wir Szenarien entwickelt über 3 Tage, wo wir Handlungsbedarfe oder Unfälle im Kontext der Deutschen Bahn thematisieren, wo wir den Flughafen mit integrieren in Szenare. Wir haben Szenare, wo Hamburger Polizisten verlegt werden, wie wir das beim Militär nennen, mit Bundeswehr-Hubschraubern. Ja? Also überall, wo es Schnittstellen geben kann in diesen Fragen der gesamtstaatlichen Verteidigung, haben wir in diesem Jahr von Hamburgern Angebote gemacht bekommen. Können wir nicht mitmachen, wir schlagen Folgendes vor. Und wir haben jetzt schon Anfragen von bestimmten Organisationen, auch von Behörden, die sagten, Mensch, wir haben es dieses Jahr nicht geschafft, können wir einen Beobachter ins Manöver schicken, damit wir bei Red Storm Delta auch mit dabei sind. Deshalb glaube ich, Hamburg ist unterwegs. Hamburg hat verstanden, dass Handlungsbedarf ist. Und ich kann eine Menge an Gesprächspartnern in Behörden, aber auch in der freien Wirtschaft aufzählen, die mit uns gemeinsam dieses Thema angehen wollen.
Das stimmt optimistisch und das hast du eben kurz auch mal einfließen lassen. Wir haben bei Red Storm Business 200 Unternehmen, die sich angeschlossen haben und das Szenario Stromausfall Unternehmen üben. Und das ist auch niedrigschwellig. Das heißt nicht, dass man jetzt wirklich den Strom den ganzen Tag abstellen muss und die Produktion unterbricht. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Also es gibt noch Möglichkeiten sozusagen mitzumachen. Das sind vielleicht noch die 250 oder 300 Unternehmen erreichen, die gerne mitmachen. Dabei insofern nochmal ein kleiner Werbeblock, das einfach nochmal sich die auf die Seite hier zu gucken und gerne anzumelden, uns anzusprechen, um dran zu kommen und sozusagen diese Möglichkeit zu nutzen, auch im Netzwerk, im Verbund sich dazu auszutauschen. Du hast jetzt, wie ich finde, haben wir einen sehr spannenden Überblick von der geopolitischen Situation, konkreten Bedrohungslage für Hamburg, was es dann bedeutet, aber auch den Blick nach vorne, Übung ist schon unterwegs, man ist hier dabei und das stimmt ja auch ganz, ganz optimistisch. Offenheit ist da. Weil dieser Podcast heißt Hamburg 2040. Also insofern hat man natürlich nochmal den Blick jetzt nach vorne. Sozusagen, wie resilient ist Hamburg denn bis 2040? Sind wir gut vorbereitet auf die Herausforderungen und wo siehst du Hamburg dann in 14 Jahren? Ne?
Ja, natürlich, wenn man jetzt 1,5 Jahrzehnte vorausblickt, muss man Dinge nennen wie Digitalisierung, wie künstliche Intelligenz und auch eine Sicherheit im Umgang mit diesen Dingen. Hybride Angriffe werden zunehmen, davon bin ich überzeugt. Deshalb müssen wir uns darauf noch mehr vorbereiten. Ich glaube aber auch, dass diejenigen, die jetzt nur noch nach Drohnenabwehr und nur noch nach KI und digitaler Sicherheit rufen, das ist auch nicht richtig. Ich glaube, wir brauchen einen Mix aus quasi soft und harten Sachen, sowohl die Bundeswehr oder ich bin Marineoffizier, die Marine, sie braucht auch zukünftig Schiffe, U-Boote, Flugzeuge, die zusammen mit Drohnen, mit künstlicher Intelligenz und so weiter
und die auch gerne bei uns hier in Hamburg im Norden gebaut werden.
Ganz viel wird davon auch in Hamburg gebaut, vor allen Dingen, wenn es um graue Schiffe geht, aber auch in anderen Küstenbundesländern. Deshalb glaube ich, man muss natürlich im digitalen und im KI-Wesen sich fit für die Zukunft, für gute Zukunft aufstellen. Aber ich glaube, wir brauchen auch Hardware.
Mhm.
Aber das Wichtigste ist, dass wir gemeinsam ein Bewusstsein entwickeln.
Mhm.
Es ist Handlungsbedarf und wir müssen investieren. Die Bundeswehr hat sich auf dem Weg gemacht. Die Bundeswehr hat finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt bekommen, die wir Soldatinnen und Soldaten uns vor ein paar Jahren gar nicht vorstellen konnten.
Mhm.
Ja. Es sieht so aus, dass ab dem Jahr 2020 der deutsche Verteidigungsetat so groß ist wie der französische und der britische zusammen.
Mhm.
Nur mal, um ein Verhältnis mal darzustellen, auf welchem Weg sich die Bundeswehr befindet. Dafür gibt es gute Gründe. Die Gründe sind, dass es erstens von Amerika eine ganz klare Erwartungshaltung gibt, dass Europa sich selbstständiger aufstellt. Aber zum Zweiten auch, vor allen Dingen, wenn man in Ländern östlich von uns unterwegs ist, es gibt ganz klar eine Erwartungshaltung an Deutschland, übernehmt Verantwortung. Es gibt nicht in meiner Wahrnehmung mit meinen Auslandserfahrungen, die ich habe, es gibt nicht die Furcht vor Deutschland, sondern es gibt die Furcht, dass sich Deutschland zu wenig engagiert. Ja? Und das haben wir natürlich in den letzten 20 Jahren, waren wir ja beim Verteidigungsetat, waren wir ja relativ immer am unteren Ende. 1,0508% während Frankreich, Großbritannien immer über 2 hatte. Diese 2% Verteidigungsmarke war ja ein großer Streitpunkt in der NATO und auch ein Vorwurf der Amerikaner an Deutschland. Und da hat sich jetzt eine Änderung eingestellt. Wir brauchen aber in der gesamten Bevölkerung ein Verständnis, ein Bewusstsein dafür, man kann es auch Awareness nennen, dass wir das nicht grundlos machen, sondern dass es ganz klar eine Erwartungshaltung gibt. Ich glaube auch, dass wir europäischer werden müssen, um transatlantischer noch mehr wahrgenommen zu werden. Also je mehr wir in Europa zusammenarbeiten, desto mehr werden wir auch in USA akzeptiert. Und bei der europäischen...
Das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Europa ist die Antwort auch für die Wirtschaft. Wenn man eben als Einheit zwischen China und USA nicht zerrieben wird, als wenn man zu klein ist oder wirklich einen selbstbewussten sozusagen Pool auch darstellen kann.
Ja.
Das ist, glaube ich, wirtschaftlich, aber sicherlich auch aus den Verteidigungsgesichtspunkten ein Thema der Stärke. Hast du noch einen Wunsch, wenn du mal sagen kannst, so, wir kriegen das hin 2040 und wir haben jetzt sozusagen diese Bedrohungen oder hybriden Situationen nehmen zu. Hast du einen Wunsch an Hamburg? Das würdest du da loswerden?
Ich würde mir wünschen, dass wir den Weg der Diskussion über gesamtstaatliche Handlungsbedarfe in der Verteidigung fortsetzen. Weil ohne ein Bewusstsein für diese Frage können wir uns nicht resilienter aufstellen. Die Menschen müssen es wollen. Die Menschen müssen davon überzeugt sein, dass wir den Wohlstand, den wir haben, nur halten können, wenn wir jetzt aktiv werden. Aktiv werden im Resilienzaufbau unserer Strukturen, unserer Behörden, unserer Bundeswehr, unserer Wirtschaft. Und wenn wir diese Debatte weiterführen können, dann ist, glaube ich, die wichtigste Voraussetzung da.
Den Wunsch können wir, glaube ich, befördern und erfüllen, dass wir die Debatte weiterführen. Und vielleicht letzte Frage noch. Unsere Zuhörerschaft, geprägt aus vielen Unternehmerinnen und Unternehmern. Hast du noch eine zentrale Botschaft, einen Appell an die vielen Unternehmen, die hier zuhören?
Ich bin selbst der Sohn eines Unternehmers. Mhm. Bei uns zu Hause hieß es immer selbst und ständig. Das heißt Selbstständigkeit. Ja. War ein kleines Fuhrunternehmen, eine kleine Spedition, die mein Vater Anfang der 60er Jahre gegründet hat. Mein Bruder hat sie übernommen. Dadurch bin ich dadurch geprägt. Das Familienleben wird um das Firmenleben herum organisiert, wie auf einem Bauernhof. Ja. Selbst und ständig ist das, was Unternehmertum ausmacht. Ich erlebe eine hohe Bereitschaft der Hamburger Unternehmen, mit der Bundeswehr in den Diskurs zu treten. Mhm. Und dieser Diskurs ist schon längst lebendig und unterwegs. Mhm. Und wenn wir so unvoreingenommen, wie wir es zurzeit tun, weiter die Debatte befördern können, was ist jetzt zu tun, wäre ich sehr dankbar.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Ja? Und ich glaube, das wollen wir gerne befördern. Den Dank können wir nur zurückgeben für die Offenheit, für die wirklich ausgezeichnete Zusammenarbeit. Das sind wirklich kurze Wege, die man hier dann mit hat. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Ja? Nicht nur in der Debatte, sondern auch im Tun, im Vorbereiten. Und das stimmt uns dann auch wirklich optimistisch. Insofern sage ich ganz herzlichen Dank für das ausführliche und spannende Gespräch und die vielen, vielen Einblicke, lieber Kurt. Und sozusagen wirklich für deine Bereitschaft, auch immer wieder offen in diesen Diskurs zu gehen. Das finde ich wirklich großartig. Danke.
Vielen Dank, Malte. Danke für die gute Zusammenarbeit mit der Handelskammer.
Wunderbar. Das war unsere heutige Folge zum Thema Krisenszenarien und Resilienz der Wirtschaft. Vielen Dank an Kapitän zur See, Kurt Leonards, für die spannenden Einschätzungen und vielen Dank an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann erzählt es gerne weiter und abonniert unseren Kanal und lasst am besten auch gleich noch eine Bewertung da. Ihr könnt auch gerne mich persönlich erreichen über die Social Media Kanäle und schickt mir Fragen, die Links wie immer in den Shownotes und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und wir zur nächsten Folge über die Zukunft Hamburg sprechen. Vielen Dank.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.